Wir feiern den Dienst heute Morgen im Namen Gottes, des Vaters, der unser Schöpfer ist, des Sohnes, der uns Freund und Bruder gewesen ist, und des Heiligen Geistes, der unser Tröster und Begleiter sein will. Amen. Herzlich willkommen heute Morgen hier im Paul-Gerhardt-Haus bei strahlend schönem Wetter, zwar frischen Herbsttemperaturen, aber die Sonne macht uns doch ein gutes Gefühl. Schön, dass Sie alle da sind, damit wir in Gemeinschaft Gottesdienst feiern können. Und ich möchte Ihnen gern den Wochenspruch für die nächste Woche sagen. Der steht in 2. Timotheus 1, Vers 10 und ist, wie ich finde, sehr gehaltvoll und eigentlich einer eigenen Predigt wert. Da heißt es: Jesus Christus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Paulus möchte dem Timotheus Mut machen, auch in der Verfolgung treu zu Jesus zu stehen. Und er erinnert ihn an den Kern seines Glaubens, des Evangeliums. Jesus ist der Christus, der den Tod überwunden hat und so auch uns Menschen ein erfülltes Leben hier und nach dem Tod das ewige Leben schenken will. Und warum? Evangelium, frohe Botschaft, allein aus Gnade. Was für ein Geschenk auch an uns. Herzlichen Dank schon einmal allen, die heute Morgen am Gottesdienst mitwirken, der Musik, der Technik, den Organisatoren. Die Susanne Wardin wird mit uns beten und Achim Wellnitz, den ich ganz besonders herzlich begrüße, der wird an alter Stelle einmal wieder predigen. Danke dafür. Mein Name ist Renate Flohr und ich darf Sie heute Morgen durch den Gottesdienst führen. Heute ist der 16. September. Gibt es jemanden, der oder die heute Morgen Geburtstag hat? Schade, kein Geburtstagskanon. Dann wollen wir uns jetzt Zeit nehmen, Gott anzubeten mit Liedern und Gebeten und fangen an mit dem Lied Zeitenverbinder.
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust. Bleibe fromm und halte dich recht, denn einem solchen wird es zuletzt gut gehen. Der Herr hilft den Gerechten. Er ist ihre Stärke in der Not. Jesus, ich kann einfach nicht schweigen von dem, was du für uns getan hast. Vater, du bist vollkommen gut zu mir. Danke, dass wir heute die alte Woche mit dir beenden können und ohne Last in eine neue Woche starten können. Gott, wir loben und wir preisen dich. Wir kommen heute zu dir aus ganz unterschiedlichen Wochen. Der eine kommt gehetzt und ausgepowert von der Arbeit, der andere gelangweilt und leer von einer trüben Zeit. Der eine kommt mit sorgenvollem Herzen, der andere mit einem Herzen voller Glück und Freude. Aber egal wie wir sind, du bist der, der uns alle so annimmt, wie wir sind. Du bist der Herzensveränderer, der Gott unserer Väter, die Zukunft unserer Kinder. Vater, vor dir können wir alles abgeben, das Gute, das Gelungene, das Schlechte, unser Versagen. Wir wollen unsere Herzen von dir verändern lassen, aber es gelingt uns nicht immer. In der Stille dürfen wir alles bei dir abgeben, auch das, wo wir schuldig geworden sind. Psalm 103 heißt es: Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Gnade. Gott in der Höhe sei Preis und Ehr.
Die Schriftlesung steht in Psalm 91 in den Versen 1 bis 12 und hat die Überschrift Unter Gottes Schutz. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Wenn auch 1.000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Frevlern vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stößest. Im Psalm 94 heißt es auch: Der Herr ist mein Schutz, mein Gott ist der Hort meiner Zuversicht. Halleluja. Wir wollen unseren christlichen Glauben bekennen und wer kann, den bitte ich dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren Das Sammelergebnis im letzten Gottesdienst betrug 678,25 €. Ganz herzlichen Dank dafür. Während des folgenden Liedes sammeln wir die Klingelbeutelkollekte und das ist für unsere Diakonie in der Gemeinde. Diakonie heißt hier einfach Dienst. Und unser Diakonieausschuss tut Dienst an denen, die einfach unverschuldet oder auch verschuldet in plötzliche Not geraten. Da wird unbürokratisch und schnell geholfen. Und damit das so sein kann, brauchen wir einfach Ihre finanzielle Unterstützung. Am Ausgang ist die Kollekte bestimmt für die Vereinte Evangelische Mission, und zwar für ein Projekt in Afrika und Asien, Ausbildung statt Armut. Viele Jugendliche in Afrika und Asien sehnen sich danach, ihre Lebensumstände zu verbessern. Als Erwachsene möchten sie selbst für sich und ihre Familien sorgen. Die Mitgliedskirchen der Vereinten Evangelischen Mission schaffen dafür die Voraussetzungen. In kirchlich geführten Fachschulen und Werkstätten vor Ort erhalten die Arbeitslosen, Mädchen und Jungen eine berufliche Ausbildung. Praktische Hilfe zur Selbsthilfe, die Unterstützung von außen sicherlich auch von uns verdient. Und jetzt singen wir das Predigtlied, Nun jauchzt dem Herrn alle Welt.
Thank you. Vater im Himmel, wir wollen dich loben und preisen, weil du ein Gott bist, der uns begegnen will. Und deswegen wollen wir dich bitten, dass du uns dein Wort aufschließt, dass es ein lebendiges Wort für uns wird. Amen. Ich freue mich mal wieder in Heckinghausen zu sein und Sie alle zu sehen. Dass es mir gut geht, sieht man mir an. Und wir können ja hinterher noch ein bisschen erzählen, was so ist. Meine Frau wird auch noch kommen. Da der Posaunenchor heute in Gemark gespielt, muss sie da erst Posaune spielen oder Trompete spielen. Und dann wird sie auch kommen. Und wir haben hinterher sicher ein wenig Zeit. Wir springen ja jetzt an den Sonntagen so etwas hin und her, weil wir die Perikopentexte uns angucken, die vorgeschlagen sind. Es ist also keine Reihe, die fortlaufend gepredigt wird. Und heute ist ein Abschnitt aus der Apostelgeschichte vorgeschlagen und dran eine ganz besondere Zeit für die erste Gemeinde in Jerusalem. Apostelgeschichte 12, die Verse 1 bis 17. Ich lese nach der guten Nachricht. Um diese Zeit ließ König Herodes verschiedene Mitglieder der Gemeinde von Jerusalem festnehmen und schwer misshandeln. Jakobus, den Bruder von Johannes, ließ er enthaupten. Als er merkte, dass dies den Juden gefiel, ging er noch einen Schritt weiter und ließ auch Petrus gefangen nehmen, gerade in den Tagen des Passafestes. Petrus wurde ins Gefängnis gebracht. Zu seiner Bewachung wurden vier Gruppen zu je vier Soldaten abgestellt, die einander ablösen sollten. Herodes wollte ihn nach dem Fest vor allem Volk den Prozess machen. So saß Petrus also streng bewacht im Gefängnis, die Gemeinde aber betete Tag und Nacht inständig für ihn zu Gott. In der Nacht, bevor Herodes ihn, den Petrus, vor Gericht stellen wollte, schlief Petrus zwischen zwei der Wachsoldaten mit Ketten an sie gefesselt. Vor der Tür der Zelle waren die zwei anderen als Wachposten aufgestellt. Plötzlich stand da der Engel des Herrn, und die ganze Zelle war von strahlendem Licht erfüllt. Der Engel weckte Petrus durch einen Stoß in die Seite und sagte: Schnell, steh auf! Da fielen Petrus die Ketten von den Händen. Der Engel sagte: Lege den Gürtel um und zieh die Sandalen an. Petrus tat es, und der Engel sagte: Wirf dir den Mantel um und komm mit. Petrus folgte ihm nach draußen. Er wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was er da mit dem Engel erlebte. Er meinte, er hätte eine Erscheinung. Sie kamen ungehindert am ersten der Wachposten vorbei, ebenso am zweiten, und standen schließlich vor einem eisernen Tor, das in die Stadt führte. Das Tor öffnete sich, und sie traten hinaus und gingen die Straße entlang. Doch als Petrus um die nächste Ecke bog, war der Engel plötzlich verschwunden. Als Petrus zu sich kam, sagte er: Es ist also wirklich wahr. Der Herr hat seinen Engel geschickt, um mich vor Herodes zu retten und vor dem zu bewahren, was das jüdische Volk sich erhofft hat. Als ihm das klar geworden war, ging er zu dem Haus der Maria, das Maria gehörte, der Mutter von Johannes mit dem Beinamen Markus. Dort waren viele Christen versammelt und beteten. Petrus klopfte an die Hoftür, und die Dienerin Rode kam, um zu hören, wer da draußen sei. Als sie Petrus' Stimme erkannte, vergaß sie vor Freude, die Tür aufzuschließen. Sie rannte ins Haus und meldete: Petrus ist draußen. Du bist nicht bei Verstand, sagten die im Haus. Und als Rode darauf bestand, meinten sie ja, das ist sein Schutzengel. Petrus aber klopfte und klopfte, bis sie schließlich aufmachten. Als sie ihn sahen, gerieten sie außer sich. Er aber bat mit einer Handbewegung um Ruhe und erklärte ihnen, wie ihn Gott aus dem Gefängnis befreit hatte. Berichtet das dem Jakobus, dem Bruder von Jesus, dem Jakobus. Und allen anderen Brüdern und Schwestern sagte er, dann verließ er Jerusalem. Schwere Zeiten für die Gemeinde in Jerusalem, man kann ja sogar sagen, sehr schwere Zeiten. Das, was sie gerade erleben, ist eben schwierig. Verfolgung, Einkerkerung, eine ganz andere Situation als die, die am Anfang ihnen begegnet war. Am Anfang war großes Interesse unter den Juden und den Heiden. Die Stimmung war positiv. Aber jetzt war die Stimmung gekippt. Und Agrippa der Erste, so heißt eigentlich der hier Herodes genannt wird, die Bibel nennt ihn Herodes, denn es ist der Enkel des Herodes, den wir aus der Weihnachtsgeschichte kennen. Dieser Agrippa, er hatte ein Gespür dafür, dass die Stimmung umgeschlagen war. Er hatte ein Gespür dafür und er versuchte, das für sich zu nutzen. Er versuchte, gegen die Christen Front zu machen, um damit die Juden auf seine Seite zu ziehen, seine Macht zu stärken. Am Anfang, da war man noch begeistert von diesen Christen, weil es war irgendwie alles ganz anders. Anders als man es kannte, sie waren füreinander da. Liebe, das war nun nicht nur ein Wort, das sie predigten, sondern es war ein Gemeinschaftserlebnis. Sie waren füreinander da und nicht nur füreinander, sondern auch für Witwen und Waisen. Sie waren sogar offen für neue Leute. Menschen, die gar nichts mit ihnen zu tun hatten, die sie gar nicht kannten. Menschen mit sehr unterschiedlichen Geschichten, die sie mitbrachten. Und egal, wie die Geschichte aussah, sie wurden offen empfangen. Man hatte Zeit für sie. Man war für sie da. Menschen bildeten eine Gemeinschaft und nahmen füreinander Verantwortung. Das war damals attraktiv, aber jetzt ging es mehr um Auseinandersetzung. Am Anfang waren die Christen ein Teil der jüdischen Gemeinde, aber jetzt grenzte man sich ab. Man musste die Synagoge verlassen. Und es begann der theologische Streit darum, wer eigentlich dieser Jesus von Nazareth ist. Ob er wirklich auferstanden ist, ob er wirklich Gottes Sohn, der Messias ist. Und wie gesagt, diese Stimmung, die nutzt Agrippa der Erste. Die Gemeinde wird verfolgt, eingekerkert, gefoltert, sogar ein Märtyrer gibt es, Jakobus, den Bruder des Johannes, er wird enthauptet. Und jetzt geht dieser Agrippa noch einen Schritt weiter. Er nimmt Petrus gefangen. Petrus, wirklich einen der Köpfe der ersten Gemeinde. Petrus, von dem manche sagten, das ist der Fels, auf dem letztendlich Gemeinde gebaut werden soll. Petrus wird gefangen genommen. Und wie wichtig das für Agrippa gewesen ist mit diesem Petrus, sieht man daran, dass hier vier Abteilungen von Soldaten mit je vier Mann eingeteilt werden, um Petrus rund um die Uhr zu bewachen. Und es geht sogar so weit, dass in der Zelle einer rechts und einer links von Petrus liegt und sitzt und Petrus an sie angekettet ist. Und dann stehen Wachen vor der Zelle und bewachen die Tür und die Türen, die sonst noch da sind. Vielleicht hatte Agrippa noch in Erinnerung, dass ja schon einmal die Apostel gefangen genommen worden waren, aber dann von dem Engel Gottes befreit wurden. Soweit bis jetzt diese Geschichte. Und jetzt schreibt der Lukas, der ja die Apostelgeschichte geschrieben hat, und schildert die Befreiung des Petrus. Und ich finde das schon ein bisschen komisch, wenn ich mir den Petrus da angucke, wie der dargestellt wird. Was passiert? Plötzlich steht der Engel mitten in der Zelle, es ist hell und Petrus pennt, kriegt nichts mit. Er muss geweckt werden. Der Engel tritt ihm in die Seite und sagt, werd wach, steh auf, zieh dich an, mach mal. Der Petrus begreift überhaupt nichts. Selbst als plötzlich die Ketten von seinen Händen fallen und er wirklich aufstehen kann und sich anziehen kann, kriegt er es nicht auf die Reihe, er ist völlig verwirrt. Und der Engel lässt nicht locker, jetzt zieht er deinen Mantel an, wir müssen los. Wir können hier nicht Wurzeln schlagen. Und Petrus, mehr in Trance, tappt hinter dem Engel her. Die Tür der Zelle geht auf, sie gehen an den Wachen vorbei. Sogar die Außentür des Gefängnisses geht auf und sie stehen plötzlich auf der Straße, die in die Stadt führt, und gehen noch um eine Ecke und dann ist der Engel weg. Und dann steht da der Petrus, völlig verwirrt und fängt langsam an zu begreifen, das ist ja keine Erscheinung, die ich jetzt gehabt habe, sondern ich stehe wirklich außerhalb des Gefängnisses. Ein verwirrter Petrus mitten in der Stadt. Was macht er? Er läuft zur Gemeinde. Aber bevor wir uns die Gemeinde angucken, vielleicht doch noch einmal ein Gedanken zu Petrus. So wie der Lukas diese Geschichte erzählt, wird nichts deutlich davon, dass dieser Petrus ein Fels ist, dass dieser Petrus Gemeinde baut, dass dieser Petrus in ganz besonderer Weise gebraucht wird. Da steht ein verwirrter Mann und Gott befreit ihn. Die ganze Geschichte zielt darauf ab, Gott ist an Petrus am Werk. Hier wird auch nicht beantwortet die Frage, warum hat er eigentlich nicht den Jakobus gerettet? Warum den Petrus? Gott geht manchmal verschlungene Pfade, die wir nicht verstehen. Aber das wird am Petrus deutlich. Er ist am Werk und selbst dann, wenn da ein verwirrter Mann steht und eigentlich gar keinen Durchblick hat, was jetzt dran ist und was los ist. Und die Gemeinde? Sie hat sich, und das ist ja gut so, getroffen zum Gebet, weil Petrus sitzt ja im Gefängnis. Man fragt sich allerdings, wenn man sich die Szene nochmal vor Augen führt, was haben die eigentlich gebetet? Es scheint ja fast so, als hätten sie nicht gebetet, dass Petrus befreit werden soll. Denn als der plötzlich vor der Tür steht und diese Magd Rode der Gemeinde erzählt, der Petrus ist da, sagen die, die spinnt. So ein Quatsch, das geht doch gar nicht. Was hat die Gemeinde gebetet? Vielleicht hat sie gebetet, dass der Petrus die Kraft kriegt, die er braucht für diese Situation. Und dann ist das ja schön. Die Magd vor lauter Begeisterung, dass der Petrus da ist, vergisst die Tür aufzumachen. Und der Petrus steht davor und hämmert dagegen, so lange, bis die endlich innen drin begreifen, irgendwas ist da wirklich los und einer guckt und feststellt, der ist wirklich frei. Großer Jubel. Lukas erzählt von einem verwirrten Petrus und erzählt von eigentlich auch einer verwirrten Gemeinde. Eine Gemeinde, die jedenfalls nicht tatendurstig darauf wartet, Gottes Wort zu verkünden. Am Ende unseres Kapitels, es wird nach dem, was ich gelesen habe, noch berichtet vom Tode des Herodes, wie Gott ihn letztlich bestraft für diese Tat gegen Petrus. Am Ende dieses Kapitels, das eigentlich schwere Zeiten für Gemeinde, für Petrus schildert, steht ein Satz, Vers 24. Die Botschaft Gottes aber breitete sich aus und die Zahl der Glaubenden nahm immer mehr zu. Schwere Zeiten für die Gemeinde, schwere Zeiten für Petrus. Keine Zeit für Mission, keine Zeit für Gemeindeaufbau, aber Gott ist am Werk. Gott ist am Werk und baut Gemeinde. Unabhängig von der Kraft der Gemeinde, unabhängig von dem Zustand der Leitungsleute, unabhängig von dem, was die Gemeinde einzubringen hat, Gott baut Gemeinde. Schwere Zeiten. Das sagen ja manchmal auch Leute heute, zu der Zeit, in der wir leben. Schwere Zeiten. Vielleicht hat der Lukas ja genau für diese schweren Zeiten, in denen wir leben, diese Geschichte berichtet und überliefert. Um deutlich zu machen, auch in unseren schweren Zeiten will Gott mit Gemeinde diese Welt verändern und Gemeinde bauen. Gott will mit Heckinghausen am Werk sein, mitten in dieser Welt. Für diesen Stadtteil, für Wuppertal, vielleicht darüber hinaus. Gott am Werk in einer Zeit, wo die Menschen eigentlich danach lechzen, endlich Orientierung zu bekommen. Gott will vielleicht mit uns in Heckinghausen Menschen zeigen, wie Orientierung aussehen kann. Heckinghausen, ein Ort, an dem nicht nur einfach Kreuze aufgehängt werden, sondern Menschen nach dem Willen Gottes leben. Heckinghausen, ein Ort, wo in all der Verwirrung unserer Tage vielleicht Menschen da sind, die sich bemühen, der Wahrheit zum Recht zu verhelfen. Jesus Christus hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Darum geht es, gegen die Unwahrheit die Wahrheit zu setzen. Wir erleben zurzeit, wie schwierig ein Miteinander ist, wenn die Wahrheit nicht mehr gilt. Wenn man nicht mehr weiß, was ist Fake News. Wenn man das Gefühl hat, jeder biegt die Wahrheit so, wie er sie für richtig hält und braucht. Heckinghausen, ein Ort, wo Menschen ehrlich miteinander umgehen. Heckinghausen, ein Ort, wo Menschen kommen können, so wie sie sind, mit ihrer je eigenen Geschichte und auf andere treffen, die etwas davon wissen, dass wir alle Kinder Gottes sind. dass das ist, was uns vereint, was uns verbindet. Ich habe das ein paar Mal schon gesagt, dadurch kennzeichnet sich Gemeinde, dass uns eben nicht das Band der Sympathie verbindet. Das spielt hoffentlich auch ein bisschen eine Rolle. Aber nicht das Band der Sympathie verbindet uns, sondern dass wir Gottes Kinder sind. In unserer Unterschiedlichkeit. Und das schafft es, dass wir auch unsere Unterschiedlichkeit aushalten. Sogar es aushalten, dass wir manchmal uns aneinander ärgern. Und es sogar aushalten, dass manche Leute in meinen Augen vielleicht so schwierig sind, dass es gut ist, dass ich weiß, dass Gott sie lieb hat. Aber wir gehören zusammen, weil wir Kinder Gottes sind, weil wir etwas davon wissen, dass wir mit unserer Geschichte, die jede und jeder von uns mitbringt, vor Gott stehen als die Sünder, nicht die Perfekten. Als die Macken und Schwierigkeiten mitbringen, aber die sich darauf verlassen können. Da ist ein Gott, der ist bei mir am Werk, wie er an Petrus am Werk gewesen ist. Der ist in Heckinghausen am Werk, wie er in Jerusalem an der Gemeinde am Werk ist. Gott, einer, der Gemeinde baut, mitten in schwierigen Zeiten. Lassen wir uns gebrauchen, dass auch bei uns vielleicht in ein paar Jahren Menschen erzählen, wie Gemeinde wächst und das Wort Gottes weitergetragen wird. Wir wollen beten. Vater im Himmel, hab Dank dafür, dass du Gemeinde baust und dass du uns, die wir verzagt und verwirrt und gar nicht so standhaft sind, gebrauchst. Wir bitten dich, sei du am Werk. Amen.
Ich möchte Ihnen gern noch einiges bekannt geben. Zur Wiederbesetzung der dritten Pfarrstelle der Gemeinde findet am nächsten Freitag, am 21.09.2018, um 19.30 Uhr im Paul-Gerhardt-Haus, also hier, die Pfarrwahl von Pfarrer Christian Höhne statt. Die Presbyter dürfen wählen, aber diese Wahl ist ein verbindlicher Akt vor Gott und der Gemeinde. Und deshalb freuen wir uns, wenn möglichst viele von Ihnen auch mit dabei sind. Der Wahl geht ein Gottesdienst voraus. Pfarrer Johannes Szymanowski wird predigen. Die Superintendentin Ilka Federschmidt leitet die Wahlhandlung. Und im Anschluss laden wir zu einem kleinen Stehempfang ins Café Johannes ein. Herzliche Einladung auch zum Gottesdienst am 23.09. nächsten Sonntag, 10.30 Uhr. Predigen wird Predikantin Bettina Beutel. Ebenfalls herzliche Einladung zu Hirsch. Am Sonntag, dem 30. September. Beginn ist um 14.30 Uhr, ohne Bistro, Start im CVJM-Haus. Dann gibt es nach dem Gottesdienst hier noch Taschen und Schlüsselanhänger vom Kindergottesdienst zu kaufen für das Patenkind in der Salamschule, für das sie sammeln. Das finde ich auch eine ganz wichtige Geschichte. Dann steht am Ausgang Frau von Bauer und an der kommen Sie diesmal nicht vorbei. Sie wird Sie fröhlich ansprechen auf Mithilfe beim Gemeindefest am Erntedankfest am 7.10. Ob Kuchen, Salat oder Mithilfe an anderer Stelle, wir werden alle gebraucht. Es wird ein Dankefest und ein Begegnungsfest mit den Menschen hier aus dem Stadtteil. Ganz wichtig. Dann gibt es heute Abend für Musikliebhaber noch das Paulus-Oratorium von Mendelssohn Bartholdy von der Kantorei Dreiklang in der Immanuelskirche. Flyer dazu finden Sie draußen. Und dann hat die Susanne noch was. M&M.
Keine Bonbons. Das bleibt noch offen. M&M, genau. Wir haben uns als Presbyterium auch was fürs Gemeindefest überlegt. Unsere Sache heißt M&M, Menschen für Menschen, haben wir es genannt. Wir möchten euch einladen, dabei mitzumachen, denn nur so geht es. Es geht darum, jemand anderes einzuladen zu etwas oder etwas demjenigen zu verschenken. Die Ideen können total vielfältig sein. Letzte Woche hat Hildegard so schön gesagt, wir sind bunt. Dann dachte ich, das passt eigentlich auch gut dazu. Wir sind bunt, jeder hat was anderes, was er kann, was er abgeben möchte, was er anbieten möchte. Also zum Beispiel, es gab vor Jahren denn sowas Ähnliches schon mal. Wir sind uns nicht mehr so ganz einig geworden, wie es damals hieß. Also man kann zum Beispiel sagen, ich lade jemand anders zu einem Mittagessen ein. Oder die Bettina hat Beutel, als wir das überlegt haben, gesagt, ich könnte zum Beispiel sagen, ich stricke für jemanden ein paar Socken. Oder ich lade jemanden auf eine Tasse Kaffee ins Café Johannes ein, ich komme vorbei und putze die Fenster, ich bügel mal die Bügelwäsche. Also das ist ein Fass ohne Boden, Ideen ohne Ende. Das Ganze geht so, wer mitmachen möchte, das sind hoffentlich alle, füllen so einen Zettel aus, Menschen für Menschen. Oben schreibt man hin, das ist mein Angebot, also ich stricke ein paar Socken, ich komme zum Fensterputzen, ich gehe mit dem Hund spazieren und so weiter. Unten drunter natürlich der eigene Name, damit man weiß, von wem es kommt und wie man zu erreichen ist. Per Handy, per E-Mail, per Telefon. Wenn jemand sagt, ich möchte gar nicht so viel Daten rausgeben, kann man vielleicht auch ausmachen, man meldet sich im Café Johannes. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Wir hoffen, alle machen mit, umso bunter wird es. Es muss gar nichts Großartiges sein. Wichtig ist nur, haben wir dann überlegt, gut zu beschreiben, was man anbietet. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich schreibe darauf, ich lade zum Mittagessen ein und ich stelle mir so vor, ach, dann kommt vielleicht einer zu mir zum Essen und dann bekommt das jemand, der bringt aber noch seine Familie und seine drei Kinder mit, dann ist das eine andere Nummer. Also vielleicht genau draufschreiben, strickt man für einen das paar Socken, für die ganze Familie, lädt man einen ein. Der Aufwand ist ja dann sehr unterschiedlich. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, ich fülle den Zettel aus, wie geht's dann weiter? Die Zettel können abgegeben werden im Café Johannes, bei der Hildegard von Bauer, bei der Bettina Beutel, bei mir, bei der Alexandra, bei Michael Kehrberger. Die Bettina und ich, wir werden diese Zettel falten und in kleine Schachteln verpacken Und beim Gemeindefest wird es einen Stand geben. Da kann man diese kleinen Schachteln dann wie bei so einer Art Lotterie kaufen. 2 Euro werden sie kosten, für Kinder 50 Cent. Und dann kann man in eine große Box greifen und kauft sich da so eine Schachtel. Und dann, tja, mal gucken, was man dann so kriegt. Bestimmt was total Schönes. Du hast so eben so schön gesagt, wir sind eine Gemeinschaft der Kinder Gottes, aber auch mit Sympathie hoffentlich. Wir hoffen natürlich, dass die Sympathie sich hier vielleicht auch ein bisschen ausbaut, indem man mal mit jemandem Kaffee trinkt oder ein paar Socken bekommt, mit dem man vielleicht sonst gar nicht so viel Kontakt hat. Eins ist noch ganz wichtig, die Kinder können auch mitmachen. Wir haben überlegt, Kinder laden Kinder ein oder machen was für Kinder und Erwachsene machen was für Erwachsene, damit sich das nicht so mischt und man nicht nachher zum Seilchenspringen eingeladen wird und eigentlich nicht mehr so gut zu Fuß ist. Deswegen wird das so ein bisschen getrennt. Herzliche Einladung mitzumachen. Wer noch Fragen hat, sprechen Sie mich gerne gleich draußen an. Dankeschön.
Dann würde ich Sie bitten, zum Fürbittengebet aufzuspringen. Gestorben ist und in der vergangenen Woche kirchlich beerdigt wurde Frau Amanda Lindner im Alter von 83 Jahren.
Vater, wir danken dir für die Zeit mit dir. Mit neuer Kraft und mit neuen Ideen starten wir in die kommende Woche. Vater, wir danken dir für Frau Lindner. Wir bitten dich, nimm sie bei dir auf. Tröste ihre Angehörigen und Freunde. Gib allen Trauernden Trost, sei du an ihrer Seite. Vater, wir bitten dich für die diakonische Arbeit in unserem Stadtteil. Hilf uns, die Menschen zu sehen, die unsere Hilfe und Unterstützung und unser Gebet brauchen. Öffne unsere Augen für die Probleme und Nöte der Menschen um uns. Vater, wir bitten dich für die Arbeit der VEM. Dort soll Menschen geholfen werden, um der Armut zu entkommen. Segne diese Projekte. Vater, wir bitten dich für die kommende Zeit, in der wir mit einem neuen Pfarrer starten wollen. Wir danken dir, dass wir am Freitag entscheiden dürfen, Christian Höhne zu wählen. Du weißt, wie viel Zeit und Kraft uns diese Auswahl gekostet hat. Danke, dass wir einen Menschen für unsere Gemeinde, für deine Gemeinde begeistern konnten. Vater, voller Schrecken sehen wir, wie Fremdenhass in unserem Land leider wieder mehr wird. Lass uns dagegen aufstehen. Lass uns zeigen, dass wir anders sind und dein Weg nur mit anderen Menschen gegangen werden kann. Hilf uns, diesem Falschdenken ein Ende zu bereiten. Vater, es tut gut, dass wir dir all das sagen können. Danke, dass du unsere Gebete immer hörst. Gemeinsam beten wir: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.